Es ist heute kein Geschäftsmodell mehr, einen rational vorgetragenen Text von Menschen einsprechen zu lassen. Da gibt es einfach keinen Grund mehr zu. Wir sind 2023 an dem Punkt, wo ich ein GPT-Modell so kreativ machen kann, wie einen erfahrenen kreativen Menschen und ein anderer Mensch nicht den Unterschied merkt zwischen der menschlichen und der KI-Kreation. Was wir sehen werden, ist eine Automation der Execution, nicht der Kreation. Was wir sehen werden, ist, dass Menschen immer mehr in Rollen kommen werden, in denen es um Intention geht und immer weniger um die Ausführung geht. Wir sagen es erstmal auf Deutsch, das bedeutet, dass Arbeitsplätze wegfallen. Ganz klar. Es bedeutet aber auch, dass es neue erschaffen wird. Du als Mensch darfst niemals den Fehler machen, deine Verantwortung an einen Algorithmus abzugeben. Und wenn du Menschen fragst, hältst du es für sinnvoll, eine Maschine zu bauen, die Menschen tötet? Wenn alle Menschen sagen, hoffentlich die meisten, nein, macht keinen Sinn. So, aber AI könnte das. Yeah, then just don't fucking do it.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge One-on-One. Ich bin Till Uhrig und heute wird's richtig spannend, finde ich. Ich habe mich nämlich mit Alex Jacobi unterhalten. Über Alex Firma buchen wir eigentlich seit Jahren SprecherInnen für unsere diversen Produktionen. Neulich hat mich dann so eine Mail von denen erreicht, dass wir ab sofort sogenannte Hybrid Voices, also KI-generierte Stimmen, buchen können. Man kann zwar auch noch menschliche Stimmen buchen, aber die KI-Stimmen, die sollen schon jetzt so das neue Hauptprodukt eigentlich sein. Das hat mich erstmal total überrascht und ich fand es echt faszinierend, dass es jetzt wirklich schon so weit ist, dass wir unsere Sprachaufnahmen ab jetzt KI-generiert produzieren können. Alex ist zwar bei diesem Projekt mittlerweile nur noch beratend tätig, so im Hintergrund, aber trotzdem war das für mich ein Grund, mal bei ihm nachzufragen. Und dann habe ich herausgefunden, dass seine eigentliche Vision noch viel, viel größer ist. Alex setzt in seinen Firmen nämlich mittlerweile voll auf KI. AI first ist das Motto. Und damit baut er gerade den gesamten kreativen Prozess, wie er in Werbeagenturen stattfindet, 1:1 mit künstlicher Intelligenz nach. Entstanden ist daraus eine Art kreativer Cyborg, wie er es nennt. Und solche Systeme werden, wenn man Alex glaubt, die Agenturwelt in den nächsten Jahren ganz schön auf den Kopf stellen. Was das alles soll und wie er das genau meint, das erzählt er euch am besten gleich selbst hier im Gespräch. Also viel Spaß mit dem Interview mit Alex Jacobi. Wir beide, wir kennen uns ja schon seit Jahren und arbeiten zusammen hauptsächlich im Bereich SprecherInnen buchen und Sprachaufnahmen. Aber für die Leute, die dich nicht kennen, das ist nämlich ein bisschen unterkomplex, diese Beschreibung. Erklär mal ein bisschen unserem Publikum, wer du bist und was du eigentlich tust mit deinen Firmen, muss man ja eigentlich sagen, im Plural.
Ja, hallo, ich bin Alex. Ich bin exekutionsbehinderter Visionär, glücklich und unzufrieden und beschäftige mich fast meine ganze Karriere mit dem Thema, wie Technologie und Kreativität zusammen funktionieren kann. Als ich Abi gemacht habe, hatte ich zwei Berufswahlwünsche. Ich wollte entweder theoretische Physik studieren oder ich wollte der nächste Dr. Dre werden. Nichts davon hat geklappt, wie ihr seht. Aber seit sehr vielen Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Technologie und Kreation. Und ich habe heute eine Company, die heißt With Love and Data. Unsere Idee ist, dass wir Menschen mit AI empowern. Das im Bereich Marketing. Das heißt, wir bauen Tools, die Marketingkommunikation verstehen, die Markenkommunikation verstehen und Menschen helfen einzuschätzen, ob Markenkommunikation auf ein bestimmtes Ziel einzahlt oder nicht. Da geht es um Themen wie Brand Safety, da geht es um objektives Feedback für Kreative und darum geht es um ein ganz tiefes Verständnis, was ist eine Marke? Was muss ich eigentlich definieren, um eine Marke zu beschreiben? Und wie nutze ich das, was ich in der Marke beschrieben habe, so dass eine AI es versteht? So, und damit bauen wir einen Co-Pilot für kreative Menschen, der hilft, eine Idee objektiv zu bewerten, so wie es ein richtig guter Kreativdirektor machen würde.
Kannst du mal ein bisschen erläutern, was das konkret auf Produktebene quasi bedeutet? Also inwiefern unterscheidet sich das jetzt einfach von ChatGPT, was ja im Grunde jeder einfach anschmeißen kann und damit in Dialog treten kann?
Also die erste Sache ist optisch kaum. Es ist ein Chatbot. Mhm. Es ist also das User Interface Chat. Ich habe eine Kommunikation mit der Maschine. Aber wodurch wir uns unterscheiden, ist, dass diese meisten Tools sind generativ. Das heißt, da geht es darum, etwas zu erzeugen. Und das ist tatsächlich sehr einfach. Was wir aber beobachtet haben, ist, dass es unglaublich schwer ist, das Erzeugte objektiv zu bewerten. Und zwar nach vielen Kriterien. Ich als Kreativer finde das vielleicht gut, weil ich irgendeine Idee mag. Der Account Manager sieht das aber schon wieder ganz anders, weil der sagt, nee, ich habe das letztens auch mit dem CFO von dem besprochen, der sieht das ganz anders. Und dann kommt der CMO rein und sie sagt dann irgendwie, hey, stopp mal, das ist aber nicht die Brand Message, die wir haben. Und dann kommt der VP of Sales rein und sagt, sorry, aber unsere Produktpositionierung sah wiederum ganz anders aus. Und dann stehe ich als Kreativer da und denke so, was wollt ihr von mir? So, und was wir machen, ist, dass wir diese ganzen verschiedenen Sichtweisen auf eine Marke in ein AI-Modell gießen und ein objektives Feedback zu einer Idee geben, inwiefern sie diesen Vorgaben entspricht oder nicht. Und wir möchten nicht bewerten, ob man das tun sollte oder nicht. Wir zeigen nur auf, wie weit es weg ist.
Und wie funktioniert das technisch? Also habt ihr einfach sozusagen Large Language Models und die könnt ihr ansteuern? Oder was ist eure eigentliche Leistung dabei?
Unsere eigentliche Leistung, das ist eine spannende Frage. Large Language Models sind nur ein kleiner Teil davon. Was wir machen können, ist, dass wir eine Software und Datenmodelle haben, mit denen ich eine Marke beschreiben kann. Und zwar, ich brauche verschiedenste Modelle, eine Marke zu beschreiben. Ein ganz berühmtes ist der Golden Circle von Simon Sinek. Wir in der Kommunikationsbranche kennen diese Idee von Tone of Voice. Wie spreche ich eigentlich? CMOs kennen Ideen, was ist ein Brand Principle und was ist eine Brand Promise? Und all diese Ideen, wie ich eine Marke beschreibe, die packen wir so in eine Software, dass ein LLM sie versteht. Dann kann unsere Software viele Instanzen dieser Modelle verstehen. Das heißt, ich kann sagen, wie ist der Golden Circle im Kontext von Coca-Cola versus im Kontext der Deutschen Bahn versus im Kontext von Nivea zum Beispiel. Es ist ein relativ hoher Anfangsaufwand, ja, mich artikulieren, was ich möchte. So, wenn ich nicht definieren kann, wie meine Marke aussieht, wenn ich nicht sagen kann, was ich will, dann kann ich auch kein Bewertungssystem füttern. Das heißt, der Prozess beginnt sehr untechnisch damit, überhaupt erstmal zu reflektieren, wie weit ist die Definition der Marke da? Das heißt, es fängt damit an, dass wir überhaupt erstmal lernen müssen, wer bin ich und warum? Ja? Und dann sehr genau Use Cases zu definieren, anhand der bewertet werden soll. So. Und als drittes definieren wir dann, was für Aufgaben möchte ich eigentlich erfüllen? Ja? Ist das ein LinkedIn-Post? Ist das ein Script für ein TV-Commercial? Ist das ein Blog-Post? Ist das ein Intro für eine Podcast-Episode und unser Modell kann eben beschreiben, nach welchem Modell möchte ich bewerten, was sind die Aspekte des Modells im Kontext der Marke und was ist der Kontext der Aufgabe. Und dazu geben wir Feedback und dazu nutzen wir LLMs, aber was ganz wichtig ist, wir sind nicht gebunden, irgendwie OpenAI oder sowas zu verwenden, also wir sind nicht sowas wie CopyAI, wo du ein schöneres Interface auf ChatGPT hast, sondern wir umhüllen die Marke und nutzen diese AIs und LLMs lediglich für Reasoning und Bewertungen, ob etwas zutrifft. Das heißt, du kannst ein Tool, du kannst eine AI nicht fragen, ist das ein guter Spot? Sondern da musst du dich erstmal die Frage stellen, was ist denn ein guter Spot? So, und das leistet unser Tool.
Und was ist der entscheidende, sozusagen, Produktvorteil für mich jetzt als, ich nehme es mal an, ich bin ein Agentur-Executive oder Agentur-Kreative, bin ich dadurch schneller, spare ich Leute ein, bin ich kostengünstiger? Wieso brauche ich das?
Du brauchst das, weil jeder Mensch, der mit Kommunikation arbeitet, davon profitiert, eine objektive Bewertung eines Creatives zu haben. Deine Motivation, warum du die hast, die ist deine. So, ein CMO, ja, möchte sicherlich sicherstellen, dass etwas stimmt. Und der braucht dieses Tool nicht für sein TV-Commercial. Sondern der hat zum Beispiel die Sorge, dass die kleinen verrückten Social Marketing Pieces, die dann aus der Abteilung ganz, ganz, ganz hinten, nicht im Headquarter kommen, völlig nicht mehr on-brand sind. Ja? Und wenn der die Sorge hat, dass er wissen möchte, ob Dinge on-brand sind, dann können wir das automatisiert beantworten. Können sagen, ja, das ist on-brand oder das ist nicht on-brand. Die Entscheidung, ob das gepostet wird, ist nicht unsere und die muss ein Mensch treffen. So, in einer Agentur als Kreativer, und ich bin selber eher so aus der Kreativecke, ich nutze unsere Tools selber, weil ich einen Sparringspartner brauche, weil ich völlig wertfrei meine Ideen rausballern will, ja, und nicht mit der Schere im Kopf, oh mein Gott, das kannst du nicht bringen, das kauft der Kunde sowieso nicht, ich möchte einfach wahnsinnig wild kreativ sein, und dann brauche ich einen Sparringspartner, der mir sagt, Bruder, locker hier, das kannst du nicht bringen,
Das heißt, du sagst, das eigentliche Problem ist gar nicht sozusagen in Anführungszeichen die Kreativität, ja, also die Erzeugung von Ideen, von Assets,
nein, das ist ganz einfach.
Von Kampagnen, sondern das eigentliche Problem ist, zu entscheiden, was davon ist richtig und gut und eventuell wirksam.
Richtig. Die besten Kreativen und Kreativdirektoren der Welt sind nicht die besten der Welt, weil sie so verrückte Ideen haben, sondern weil sie die einmalige Fähigkeit zu besitzen, wann sie fertig sind. Wann, warum etwas gut ist. Und das beschäftigt mich mein ganzes Leben schon. Und das versuche ich jetzt, diese Sichtweise in ein AI-basiertes Tool zu gießen, um jedem, der kreativ arbeitet, dieses Feedback zu machen. Seitdem ich arbeite, habe ich die Idee von dem Creative Cyborg, von dieser Software und von dieser Technologie, die meine Fähigkeiten als Mensch erweitert und es mir erlaubt, meine Intention noch viel besser zu kommunizieren. Ja? Also, ich habe vor 5 Jahren auf der Mainstage beim ADC behauptet, AI würde nie kreativ werden. Mhm. Ich habe damals gesagt, never equals not in the next 5 years. Wir sind 2023 an dem Punkt, wo ich ein GPT-Modell so kreativ machen kann, wie einen erfahrenen kreativen Menschen und ein anderer Mensch nicht den Unterschied merkt zwischen der menschlichen und der KI-Kreation.
Also ich stimme mit dir darin überein, dass da natürlich oft Dinge rauskommen, die auch überraschend, unerwartet und witzig sind. Was trotzdem weiterhin das Problem ist, ist, vorne ein Briefing reinzugeben auf bestimmten Notwendigkeiten eines Kunden und hinten verlässlich das Richtige rauszubekommen.
Um es ganz kurz zu sagen, das ist der Kernzweck meiner Firma und das tun wir. Aber bis wir da hinkommen werden, ja, ist ein unglaubliches Stück Arbeit. So, lass uns ganz kurz über diese Kreativität nochmal reden, weil dieser Kreativprozess beim Menschen, den ich gerade beschrieben habe, ja, den kannst du auch bei Transformer-Modellen anwenden. Es gibt, wenn du nicht ChatGPT verwendest, sondern die API-Version, gibt es einen Parameter, der heißt Temperature. Und mit der Temperature stellst du ein GPT-Modell tut nichts anderes, als im Kontext das nächstwahrscheinlichste Wort zu bestimmen. Und schreibt so einen Text. Ja? Und die Toleranz der Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes ist die Abstraktion der Kreativität. Ja? Je toleranter du bist und je mehr du auch entferntere Wörter akzeptierst, umso abstraktere neue Dinge kriegst du. Und jetzt kommt das Spannende. Pass auf, hier, du siehst das Video. Das hier.
Alex Jacobi nimmt einen Zettel von der Wand und zeigt ihn in die Kamera.
Genau. Und auf dem Zettel siehst du eine gaußsche Normalverteilung.
Eine Art Glockenkurve.
Genau, eine Art
nach oben zeigende Glockenkurve.
Und es ist immer dasselbe mit Kreativität. Ich fange also mit einer sehr naheliegenden Idee an. Ja? Ich nehme also eine Abstraktion, die relativ nah ist. Coca-Cola-Flasche. Mhm. Und irgendwann nehme ich Abstraktionen, die ein bisschen weiter weg sind. Und irgendwann bin ich an einem Punkt, wo die Abstraktion wirklich spannend ist. Und genau dasselbe kannst du auch mit einer KI machen. In einer KI, musst du dir vorstellen, ist einfach ein Raum, wo mathematisch der Abstand zwischen zwei Wörtern definiert wird. Ja? Und zwar immer im Kontext. Ja. Und dadurch kann die Kreativität, kann die AI, wenn ich sie steuere, genauso kreativ sein wie ein Mensch. Und dann haben wir eine ganz verrückte Entdeckung gemacht. Da haben wir uns überlegt, stopp mal, wenn das alles menschlich ist, warum agieren wir denn nicht mal menschlich mit der KI und nicht technisch? Dann haben wir angefangen, uns zu überlegen, in Soziologie, was gibt es denn für Interaktionsmodelle zwischen Menschen? Und haben wir gemerkt, oh, warte mal, es gibt ein ganz bewährtes Interaktionsmodell für Kreation, das heißt Agentur. Dieses Kreationsmodell Agentur besteht aus einem Account Manager. Das besteht in der Regel aus Creative Directors. Das besteht in der Regel zum Beispiel aus Copywriters. Ja? Dann haben wir uns überlegt, was würde denn passieren, wenn ich einen Prompt schreibe, der nur ein Account Manager ist? Und einen zweiten Prompt schreibe, der nur ein Creative Director ist. Und einen dritten Prompt schreibe, der nur ein Copywriter ist. Und wie bekloppt wäre das denn, wenn die miteinander reden würden, die Prompts? Und das bauen wir gerade. Wir knacken das Thema Verständnis und Kreativität, indem wir existierende soziale und organisatorische Strukturen in KI-Modelle übersetzen. Das heißt, wir machen uns die Gedanken, welche Schritte finden eigentlich statt, wenn ich eine Kreation schreibe.
Erzähl mal ein bisschen mehr darüber, wie ihr diesen Prozess nachbildet, beziehungsweise was davon am Ende einsetzbar ist. Mich interessiert quasi, wie arbeite ich am Schluss damit? Also an welcher Stelle kommt quasi...
Du hast einen Chatbot, mit dem du interagierst. Du hast einen Chatbot, der sagt dir, hallo Till, willkommen beim Territory-Bot. Auf welchem Kunden arbeitest du gerade? Sagen wir mal Kunde X, ja? Mhm. Alles klar. Und dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, wo du sagst, ich habe gerade einen Podcast für Kunde X aufgenommen. Das und das und das waren die Topics. Ich habe dazu einen, weiß ich nicht, einen Social-Media-Post geschrieben. Dann gibst du den Social-Media-Post rein und dann kriegst du ein Feedback, wo du kriegst, ja, super cool, der ganze Inhalt ist total konform mit der Markenaussage. Du kriegst aber auch ein Feedback mit, die Struktur ist perfekt für einen LinkedIn-Post. Oder du kriegst mit, Aussage super, aber für einen LinkedIn-Post würde ich eine andere Struktur wählen. Das heißt, du kriegst ganz konkretes Feedback, was du brauchst, um ein besseres Kommunikationsbiss zu bauen. Ein Use-Case, der super beliebt ist, sind zum Beispiel Corporate-Influencer-Programme. Viele, viele Firmen bauen gerade Corporate-Influencing-Programme auf. Und in einem Corporate-Influencer-Programm hast du zwei Probleme. Du musst die Menschen motivieren, sich zu trauen, zu kommunizieren. Und du musst den Leuten die Sicherheit geben, sowohl den Kommunizierenden als auch den Leadership-Teams, dass das, was kommuniziert wird, genau richtig konform und trotzdem authentisch ist, ja, und auf das gemeinsame Ziel einzahlt. Und wenn du als Corporate Influencer zum ersten Mal sagst, so, ab morgen postest du bitte für die Company auf LinkedIn, du kannst schreiben, was du willst, aber wehe, es geht gegen die Brand Message. So, das ist ein ganz großes Problem. Und da helfen solche Tools. Weil dieses Tool sagt dir, ey, komm, gib mir mal deinen Post. Hey, das ist schon super. Bist du dir sicher, an der Stelle bitte wirklich das rausstreichen, weil das können wir als Firma X nicht sagen. Was unser Tool nicht tut, ist sich zu überlegen, wie denn eine Company, keine Ahnung, wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, wer, whoever, kommunizieren sollte. Das muss der Mensch entscheiden. Weil, und jetzt kommen wir zum letzten wirklich wichtigen philosophischen Punkt, eine AI hat keine Intention.
Das hoffen wir.
Du hast, ja, und eine AI simuliert Handlungen von Intention. Aber sie hat sie nicht. Die kommt nicht auf die Idee, scheiße, ich hab Durst oder ich will die Welt untergehen lassen oder lass mal eine geile Copy schreiben. Die weiß, die hat nur Beispiele, wie Menschen reagieren, die diese Intention hatten.
Ja. Und da ist für dich sozusagen der entscheidende menschliche Anteil in dem ganzen Prozess, ne? Also die eigentliche Intention, die Strategie, das Ziel, der Handlungsbeweggrund sozusagen, den wir niemals eigentlich ersetzen können.
Na, niemals heißt nicht in den nächsten 5 Jahren, ne? Also ich sag mal so, du als Mensch darfst niemals den Fehler machen, deine Verantwortung an einen Algorithmus abzugeben. Alles, was wir machen, ist, dass wir dir eine objektive Entscheidungsgrundlage geben, um eine sichere Entscheidung zu treffen. Die musst du als Mensch treffen. Und wenn du die an der AI abgibst und am Ende nicht zufrieden bist und dann auch noch sagst, die AI war scheiße, dann haben wir ein Problem.
Was glaubst du denn, wie das Agenturbusiness in den kommenden Jahren verändern wird, weil einfach was unsere alltägliche Arbeit angeht?
Es wird es ganz dramatisch verändern. Was wir sehen werden, ist eine Automation der Execution, ja? Nicht der Kreation. Was wir sehen werden, ist, dass Menschen immer mehr in Rollen kommen werden, in denen es um Intention geht. Ja, indem es um willentliche Definition geht und immer weniger um die Ausführung geht. Also, ich glaube nicht, dass es eine totale Automation geben wird, aber der Arbeitsaufwand, ja, zum Beispiel ein gutes Content-Marketing zu erstellen, eine gute Podcast-Episode zu erstellen, einen guten Artikel zu schreiben, ja, der wird sich erstens vom Zeitaufwand um 10er-Potenz reduzieren und zweitens wird er sich vom erforderlichen Vorwissen um eine 10er-Potenz reduzieren, weil wir in Zukunft für die Ausführung definierter Botschaften es nicht mehr dringend benötigen, komplett zu wissen, wie schreibe ich einen Artikel, sondern ich werde in Zukunft durchgeguidet, wie ich einen Artikel schreibe. Was immer mehr kommen wird, ist der Gedankengang, was ist eigentlich eine Marke? Was ist eigentlich die Aussage, die wir treffen sollen?
Jetzt hast du gesagt, du krempelst deine Firma komplett um. was bedeutet das denn eigentlich? Also kannst du mal sagen, was habt ihr quasi vorher angeboten und was bietet ihr jetzt an? Und was bedeutet das für eure Arbeit selbst und auch vielleicht eure Arbeitnehmerstruktur in der Firma? Was bedeutet das, die Firma komplett auf AI umzukrempeln?
Das bedeutet, also wir sagen es erstmal auf Deutsch, das bedeutet, dass Arbeitsplätze wegfallen. Mhm. Ganz klar. Es bedeutet aber auch, dass es neue erschaffen wird. Ja? Was wir gerade merken, ist, dass es einen ganz dramatischen Shift in Rollen gibt. Ja? So, was heißt das zum Beispiel? Es heißt zum Beispiel, dass Scott Galloway hat das letztes Jahr schon gesagt, sprechen ist kein Business Model mehr. Wir haben heute Sprachmodelle, es gibt Tools wie 11 Labs, es gibt Tools wie HeyGen, es gibt mittlerweile die Spracherzeugung von OpenAI, es gibt die Spracherzeugung von Spotify, es gibt Tools wie Descript. Es ist heute kein Geschäftsmodell mehr, einen rational vorgetragenen Text von Menschen einsprechen zu lassen. Da gibt es einfach keinen Grund mehr zu.
Also genau das habe ich mich auch gefragt, als ich diesen Podcast vorbereitet habe. Es gibt auf eurer Webseite so einen Test, wo einem ein Voice-Sample vorgespielt wird und man muss dann entscheiden, ist das eine KI-generierte Stimme oder ist das eine original aufgenommene Stimme. Ich bin, glaube ich, beim Ergebnis bei so 6 von 10 Richtigen gelandet, was relativ random ist. Ja, das heißt, ich konnte am Ende nicht wirklich entscheiden, ob diese Stimmen echt sind.
Bist du in der Top 20 der Menschen, die diesen Test gemacht haben.
Oh, okay, nicht schlecht. Das heißt, ich scheine mich schon durchaus mit dem Klang von Stimmen auseinandergesetzt zu haben. Und es ist tatsächlich so, ich hatte mir zwischendurch auch mal überlegt, vielleicht wirst du eventuell Sprecher, wäre das vielleicht eine Zukunftsperspektive für dich. Aber du würdest sagen, ich sollte mich jetzt nicht mehr dafür entscheiden, Sprecher zu werden.
Ich möchte dir ungern Ratschläge für dein Leben geben, weil das auch Schläge sind, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sowohl die Bereitschaft auf Kundenseite, menschliche Zeit zu vergüten, als auch die Qualität der digitalen Ergebnisse es relativ schwierig macht, im althergebrachten Weg zu arbeiten. Also ich persönlich werde meine zukünftigen Karriereentscheidungen nicht mit dem Thema Sprechen verknüpfen. Mhm. Um es mal vorsichtig auszudrücken.
Du hast gerade gesagt, es fallen Arbeitsplätze weg und Rollen ändern sich. Kannst du mal ein bisschen erklären, wo bei euch Arbeitsplätze wegfallen, die es jetzt nicht mehr braucht, die es nicht mehr gibt?
Du, es braucht keine Sprecher mehr. Mhm. Es braucht auch keine Tonmeister mehr.
Es braucht jetzt schon Menschen, keine Tonmeister mehr?
Nein, nein, nein. Es braucht nur noch Menschen, die die tonmeisterlich agierenden Systeme supervisen.
Also da hätte ich jetzt gesagt, das ist vielleicht eine Vision für die Zukunft, weil die Tools, die auch ich benutze und die jetzt ja schon teilweise wirklich sehr erreichbar sind und integriert werden, die lassen zwar schon andeuten, dass in Zukunft das wesentlich einfacher sein wird, aber sagen wir so, du musst immer noch wissen, was ist eigentlich ein guter Klang und wie kommst du da eigentlich hin?
Nein, musst du erschreckenderweise nicht mehr.
Ja.
Wir reden jetzt nicht von Themen wie Intention, ja, wie Branding, Soundbranding. Das ist ein kreativer Beruf. Ich rede wirklich von Execution. Wir haben hier einen Film, wir haben hier einen Podcast, der muss geschnitten werden und der muss einen Sound kriegen. Und jetzt kommt die Sache, der gut genug ist, dass ein Konsument ihn annimmt. So, und dieses gut genug, dass ein Konsument ihn annimmt, da sind wir sehr, sehr, sehr lange schon an dem Thema, dass es keine Menschen mehr dafür bedarf.
Wie funktionieren diese Hybrid-Voices? Ist das einfach sozusagen Text-to-Speech auf einem bestehenden künstlichen Stimmmodell oder habe ich die Vorlage von Originalstimmen, die mir sozusagen die Rechte abgetreten haben, die geklont sind und die ich fürderhin als Text-to-Speech-Modell verwenden kann? Wie funktioniert das?
Also die Idee von Hybrid Voices, die hat zwei ganz krasse Ebenen. Ja? Die Ebene 1 ist, dass wir an einem Punkt sind, dass wir Sprachmodelle und Stimmmodelle nicht mehr nur mit menschlichen Stimmen trainieren, sondern dass du tatsächlich maschinell generierte Daten nehmen kannst, um die als Trainingsdaten zu verwenden. Das nennt man synthetische Trainingsdaten. Mhm. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist die, dass der allerspannendste Use Case, den wir sehen, und das ist das Wichtigste von dem, was wir machen, ja, was wir mit With Love and Data, ja, und in unserer neuen Firma machen, ist, dass wir Menschen mit AI empowern wollen und sie nicht abschaffen wollen. Ja, wir wollen Menschen stärker machen. So, wir nehmen ihnen die Scheißarbeit. Ja, es wird Einschnitte geben, aber wir schaffen neue Werte. Ja, wir schaffen auch neue Möglichkeiten. was da passiert bei den Custom Voices. Stell dir vor, du hast eine Marke und du hast einen super wichtigen, hochemotionalen Super Bowl Commercial, wo jede Nuance super ausgecheckt sein muss, wo du unglaublich viel Mediakohle mit jedem kleinsten Performance-Fehler machst. Das lässt du von einem Menschen sprechen, weil es viel effizienter, schneller und besser wird, wenn ein super geskillter Mensch das spricht. Und dann hat dieselbe Firma Brandschutz-E-Learnings in 67 Sprachen. Und das lässt du dann von einem Voice-Modell mit derselben Stimme sprechen.
Das heißt sozusagen, also was mich umtreibt, ist natürlich der kreative Prozess, beziehungsweise der Gestaltungsprozess in der Produktionsumsetzung. Ne? Es ist ja oft so, dass wenn du nicht umsonst mit einem echten Sprecher eine Sprachaufnahme machst, dann sagst du dem, gibst du dem ja Feedback. Ne? Dann sagst du dem ja zum Beispiel, kannst du es schneller oder langsamer, oder du sagst auch, kannst du es mit einer anderen Sprechhaltung machen? Ne? Kannst du das mal ironisch machen oder kannst du das mal lustig machen oder kannst du es machen, als wärst du ein kleines Kind oder so, ne? Oder als wärst du ein Elternteil, das es dem kleinen Kind erklärt. Ich kann mir momentan noch schlecht vorstellen, wie man mit Hybrid Voices dieses Feedback im gestalterischen Prozess unterbringt.
Genauso wie wir am Anfang eben diskutiert haben, ist es tatsächlich so, dass momentan die besten Arbeitsabläufe anders gehen als die alten Arbeitsabläufe. Ja? Also wo wir uns, wenn wir mit AI zum Beispiel arbeiten, ändern, ist, dass wir im Vorhinein sehr, sehr, sehr genau steuern können, wie ein Voice-Modell reagiert, das Voice-Modell in sich dann aber das nicht ändern kann. Du kannst aber sehr wohl verschiedenste Formen von Voice-Modellen bauen, ja, wo du sagst, okay, ich will das gerne ein bisschen verrückter haben, da muss ich eben ein anderes Modell verwenden. Der Trick ist aber, dass du eben viel genauer weißt, was du kriegst und gar nicht mehr so in dieser Aufnahme bist und sagst, kannst du das nochmal so machen, sondern was du heute eigentlich machst, ist, dass du einen fertigen Text hast. Und dann haust du den einfach in 20, 25, 30 Voice-Modelle rein und guckst, was dir gefällt. So, es kostet nichts, den Content zu generieren. Wir müssen uns, und das ist, glaube ich, mir wieder total wichtig, warum fangen alle Leute an zu glauben, nur weil wir AI verwenden, dass es die totale Automation sein muss? Wenn wir uns von diesem Gedanken trennen, dass maschinelles Arbeiten die totale Automation bedeutet, ja, und anfangen zu überlegen, wie könnten wir es denn einsetzen? Wie so, aha, wir haben ein Problem, die betont falsch. Was haben wir denn in der Vergangenheit gemacht, wenn wir falsch betont haben? Ja, da haben wir geschnitten. Dann nehmen wir eben die AI und schneiden. Es geht nicht darum, irgendetwas abzuschaffen. Es geht darum, dass wir gerade als kreative Menschen mehr Zeit kriegen, das, was wir als Menschen wirklich gut tun, Intention, Liebe, Dedication zu leben. Und weniger Zeit mit sinnlosen Dingern wie Sprachaufnahme schneiden, Steuererklärungen und Limiter draufklatschen verwenden. So, und die echte Kreativität, die wird wichtiger werden. Das einzige Problem, was wir im Moment sehen, dass sehr viele Menschen Handlungen als kreativ empfinden, die eigentlich nur handwerkliche Ausführung von Handgriffen ist. Und diese handwerkliche Ausführung von Handgriffen, die wird verschwinden.
Du hast in deinem Podcast, den du einige Jahre gemacht hast, sehr viel über Kreativität mit Kreativen in der Agenturwelt gesprochen und hast dann immer die Frage gestellt, was ist Kreativität? Hast du dazu eigentlich eine Antwort gefunden, die für dich die Definition von Kreativität ist?
Ja, ist die Fähigkeit zur absurden Transferleistung.
Das finde ich gut, diese Definition. Unsere Kreativchefin Molly, mit der ich mich sehr lange auch über KI und Kreation unterhalten hat, die hat es so ausgedrückt, die hat gesagt, zusammenstöpseln, was nicht zusammengehört. Und glaubst du, dass ich glaube, vor einiger Zeit bist du noch auf dem Standpunkt gestanden, dass KI zwar Inventivität kann, hast du es, glaube ich, genannt, also sozusagen auf einer bestimmten Domäne eine Varianz zu erreichen an unterschiedlichen Ergebnissen, die es ausspuckt, aber eben nicht diese Quantensprünge sozusagen zu machen, diese domänenübergreifende Kreation. Stehst du auf dem Standpunkt immer noch oder hast du den mittlerweile geändert?
Den habe ich geändert. Was damit zu tun hat, ja, ist aber auch, dass sich mein Verständnis, wie Gehirne und Kreativität funktionieren, nochmal dramatisch verändert hat. Der wirkliche Durchbruch, das wirkliche, wo ich glaube, dass wir gerade in einer Revolution sind, dass meine Kinder noch darüber erzählen würden, dass der Opa dabei war, tatsächlich die Sache der multiplen Persönlichkeiten eines LLMs ist und die Erkenntnis, dass auch Kreativität überhaupt nichts Spezielles ist, ja, sondern ein ganz schnöder Prozess. Warum? Warum ist Kreativität für Menschen so magisch? Es ist ganz einfach, weil sie über das intuitive Denken passiert und das intuitive Denken nicht mit unserem Sprachzentrum connected ist. Und wir deshalb die Ergebnisse kennen und nie begründen können, wo sie herkommen. Und wirklich, wirklich, wirklich gute Kreative, ne, wenn du mit deiner Kollegin Molly redest, oder ich erinnere mich, vor Jahren mit Götz Ulmer ganz lange drüber geredet, ja, die wirkliche Kunst von sauguten Kreativen, ja, ist es, eine Connection in ihr intuitives Denken zu kriegen und meditationsähnlich einen Prozess zu erlernen, achtsam Ideen zu beobachten und in der richtigen Sekunde Stopp zu sagen. Darum geht's. Also das Verständnis, ja, dass Kreativität und die Entscheidung über Kreativität keine Magie ist, sondern tatsächlich ein intuitiv, aber nicht beobachtbarer Prozess ist. Du weißt per Bauchgefühl, ob was gut oder schlecht ist. Aber wenn du es begründen musst, warum, holla die Waldfee.
Was mich so eine ganze Zeit so ein bisschen noch im Hinterkopf kratzt, ist diese Geschichte, dass, wenn ich mir jetzt mal meinen Alltag in der Agentur anschaue, ganz viel davon ist irrational, funktioniert oder funktioniert nicht, ist auch abhängig davon, ob jetzt irgendein Entscheider das will oder nicht. Also kurz gesagt, der Agenturalltag ist ein totales Chaos eigentlich, ja, ganz oft, und ist gar nicht von solchen Prozessen eigentlich gesteuert. Ich habe das Gefühl, dass dann solche Modelle, einfach gesagt, lebensfremd sind und gar nicht in unserem Alltag richtig verwendbar sind, weil es viel zu viel Aufwand wäre, das, was tatsächlich stattfindet in unserem Agenturalltag, in irgendeiner Form in ein Modell zu kriegen, in irgendeiner Form in Daten zu kriegen, in irgendeiner Form festgelegt zu machen. Das ist so ein bisschen das, was bei mir da so ein bisschen quer liegt. Ich habe das Gefühl, wenn ich es dann verwende und auf die ganzen Fälle, die wir so täglich auf dem Tisch haben, versuche anzuwenden, dann denke ich immer so, das kriege ich da niemals rein, kriege ich da niemals abgebildet. Was denkst du darüber?
Ich verstehe den Gedanken, würde aber sagen, dass ich das anders sehe. Ich glaube nicht, dass du Entscheidungen triffst, die an der Brand vorbei sind. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass Menschen Entscheidungen treffen, die an der Brand vorbei sind. Du triffst Entscheidungen, die nicht in irgendeinem Buch drinstehen. Ja? Und jetzt kommen zwei Sachen, die spannend sind. Es gibt nicht das eine Modell, das eine Marke beschreibt.
Ja.
Ja? Und was ich eben schon mal gesagt habe, ist, dass das größte Potenzial von AI gerade executional ist und nicht intentional kreativ ist. Mhm. So, deine Aufgabe als Mensch ist es, sicherzustellen, dass intentional kreativer Quatsch passiert. Und das ist deine Aufgabe in der Zukunft, der AI zu sagen, was sie zu tun hat. Und nicht die AI zu fragen, was du tun sollst. So, das ist erstmal die ganz wichtige Geschichte. Als zweites reden wir von Systemen, die on the job lernen. Ja? Das heißt, diese Systeme lernen, dass sie etwas anders eingeschätzt haben als du, dass du aber sagst, ey, stopp, das ist super. Und das ist zusätzliches Wissen, das wieder einfließt in das Modell. Und das Modell iterativ lernt, ach, das geht auch geil. Mhm. So, das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist wiederum, wofür setzt du das ein? Haben wir diesen Total Automation-Gedanken? Ja? Oder freuen wir uns einfach, dass es bestimmte Möglichkeiten gibt, Sachen on-brand zu erzeugen, wenn die Intention ist, etwas on-brand zu erzeugen? Wenn du also sagst, ich möchte nicht on-brand arbeiten, dann lass das Ding einfach aus. Mhm. Es geht nicht um die totale Automation der Agentur. Es geht nicht um die Abschaffung der Organisation. Das ist überhaupt nicht die Intention dahinter. Sondern es geht darum zu lernen, wie man den Arbeitsalltag verbessern kann. Und wir empowern Menschen, um ihnen zu zeigen, was für Chancen für sie da drin stehen. Und wenn du Menschen fragst, hältst du es für sinnvoll, eine Maschine zu bauen, die Menschen tötet? Wenn alle Menschen sagen, hoffentlich die meisten, nein, macht keinen Sinn. So, aber AI könnte das. Yeah, then just don't fucking do it. Weißt du? Ich meine, wenn du keine Maschine willst, die jemand umbringst, dann bau sie nicht. Aber versuch nicht einen Algorithmus zu, weißt du, versuch nicht irgendwie einen Algorithmus zu verbieten. Versuch mal irgendwie mit einem gesunden Menschenverstand mit den Leuten zu reden, die so eine beschissene Idee haben. Mhm. So. Und ich glaube, dass es meine Verantwortung auf diesem Planeten ist, in unserer kleinen Marketing-Tech-Bubble Dinge zu zeigen und Wege zu zeigen, wie wir als Menschen, als Till und als Alex und als alle unsere Kollegen, MitarbeiterInnen, Freunde und Branche davon profitieren.
Okay, Alex, die Zeit ist schon relativ weit fortgeschritten, unglücklicherweise. Ich hätte schon Bock, mich weiter mit dir darüber zu unterhalten. Ich glaube, wir können da endlos philosophieren. Ich bin gespannt, was wir in den nächsten Jahren und Monaten noch von euch, von dir in diesem Bereich hören werden. Sag mal, wenn du zum Schluss vielleicht noch unseren Hörern was zum Weiterlesen, was zum Weiterhören, was zum Weitergucken empfehlen könntest, hättest du da ein paar Empfehlungen für Podcasts, Videos, Bücher und so weiter, die in diesem Feld gerade irgendwie für dich gut sind, die dich weiterbringen und die du gerne teilen möchtest?
Ich würde hier gerne einen shameless Self-Plug teilen. Es gibt eine nagelneue Community, die wir aufgezogen haben. Das ist community.withloveanddata.com, wo wir genau das tun, wo wir komplizierte Paper so beschreiben, dass jeder Mensch sie versteht. Ja? Konkrete Anleitungen liefern, wie kann ich einen Prompt so machen, im Kreativbereich einzusetzen. Und ich würde alle HörerInnen einladen, es kostet überhaupt nichts, ne? In diese Community zu kommen. Und mir ist es ganz wichtig, eine Community von Menschen zu machen, die positiv dieser Geschichte gegenüberstehen und gemeinsam versuchen rauszukriegen, wie es weitergeht. Und ich meine, ansonsten, es gibt auf YouTube extrem viele Sachen. Und ich glaube, ich würde empfehlen, nicht so sehr diesen Tools hinterher zu jagen und den ganzen Tag zu gucken, oh, jetzt kommt wieder Runway und morgen kommt Copy AI und übermorgen kommt Build AI und übermorgen kommt Mastering Limiter AI. Das ist so kleinteilig und völlig uninteressant. 99% der Produkte, die sich AI nennen, sind totaler Bullshit. Ich habe für mich in meinem Leben im Moment 3 Produkte, die AI verwenden, die ich für useful halte. Mehr nicht.
Welche sind das? Kannst du das noch schnell sagen?
Im Podcast-Bereich finde ich Swell AI mindblowing. Swell AI ist ein Tool, in das du eine Podcast-Episode reintust, ja, und das schreibt dir eine sinnvoll funktionierende Zusammenfassung deines Podcasts inklusive Transkript. Dann kommen da LinkedIn-Posts raus, dann kommen da Social Media Creatives raus.
Das brauche ich.
Ja? ChatGPT halte ich für das wichtigste Tool. Ja, ganz klar. Im Moment auch für das zielführendste. Allerdings nur in der GPT-4-Variante. Mhm. Wenn du ein Profi bist, ja, und wirklich Prompt-Engineer bist, dann ist es beeindruckend, was du mit GPT-3.5 mit der Free-Variante rauskriegst. Mhm. Wenn du allerdings kein professioneller Prompt-Engineer bist, wirst du mit dem 4.0er-Modell so irre viel weiterkommen, dass ich eigentlich AnfängerInnen nicht empfehlen würde, mit der Free-Version zu arbeiten. Mhm. Weil sie extrem hohes Fachwissen erfordert. Was ich ganz beeindruckend finde, ist Opus AI. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Das ist ein Tool, da tust du einen 30 Minuten langen Film rein und der schneidet dir ein einminütiges Video daraus und begründet dir, warum er diesen Ausschnitt gewählt hat und fragt sich selber, ob denn dieser Ausschnitt auch ein gutes Storytelling beinhaltet.
Mhm. Interessant.
Das sind die 3, ChatGPT, Swell und Opus.
Herzlichen Dank dir, Alex, für dieses Gespräch. Das war sehr interessant und hat mich echt zum Nachdenken angeregt.
Sehr gerne.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Wir packen euch wie immer die relevanten Links zu unserem Gespräch in die Shownotes. Ihr könnt dem Alex natürlich auf LinkedIn folgen. Das lohnt sich dann doch. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet und uns eine Bewertung hinterlasst. Und eins noch, der Hinweis, wenn ihr auf Jobsuche seid und euch vorstellen könnt, bei Territory zu arbeiten oder wenn ihr vielleicht auch jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er sehr gut zu uns passt, dann besucht doch bitte karriere.territory.de. Da findet ihr aktuelle Stellenausschreibungen und alles, was ihr so über das Arbeiten bei Territory wissen müsst. Wir freuen uns da über euren Besuch.
Und ich würde euch das auch empfehlen. Ich arbeite mit den Kollegen bei Territory seit 10 Jahren zusammen. Es ist ein geiles Team, ein großer Spaß. Deshalb die Empfehlung von außen, bewerbt euch bei Territory.
Ha, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Außer in 2 Wochen geht's weiter mit dem nächsten spannenden Thema aus der Agenturwelt. Bis dahin, macht's gut und tschüss.